Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast. Mit dabei ist natürlich wie immer Nadine. Hallo.
Ja, hi. Und natürlich auch Stefan, den habt ihr gerade schon gehört. Stefan und ich, wir befinden uns jetzt in Kapitel 7 vom dritten Buch, vom dritten Harry-Potter-Buch. Das könnt ihr euch wahrscheinlich alle schon denken. Ja, irgendwie nimmt das Ganze Fahrt auf, finde ich. Also nicht nur das Buch, sondern... Also, dass wir jetzt auch schon in Kapitel 7 sind, finde ich irgendwie überraschend.
Ja, es geht schnell. Also, ja. Es geht schnell voran und ich finde das aber auch gut, weil dann passiert wenigstens etwas.
Ja, finde ich auch. Ja, ich habe übrigens schon im Discord gestanden, dass ich den Film letztes Wochenende geschaut habe.
Oho. Ohne ja. Mich.
Ja, ohne uns. Ohne alle. Ja. Ich habe Ärger bekommen.
Wie konntest du nur?
Ja, ich habe jetzt so getan, als wäre es aus Recherchezwecken, beziehungsweise netterweise hat jemand auf dem Discord mir diese Ausrede...
Ja, aber das glaubt dir doch eh keiner. Nee. Also ich bitte dich.
Ja, aber jetzt freue ich mich wirklich sehr doll.
Hat dir denn gefallen, den
ja,
Film zu gucken?
Der Film ist gut so. Also es ist halt ein Harry Potter Film. Also, ne? Ich freue
also,
mich aber
ist
schon.
Okay.
Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, wenn wir den alle wieder gemeinsam schauen.
Aber das dauert ja noch ein bisschen, weil du hast ja gerade schon gesagt, wir sind ja erst in Kapitel 7.
Ja.
Das heißt, noch ein langer Weg liegt vor uns, ne?
Ja, das sagen wir jetzt und dann sind wir ganz überrascht, wenn es vorbei ist.
Ach, also allein von der Dicke her sehe ich ja schon, dass da sich ein bisschen was getan hat bei den Büchern.
Ja.
Von daher bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir noch ein bisschen uns mit diesem Buch beschäftigen werden, was ja auch ganz gut ist für unseren Podcast, dass er ja noch ein Eckchen länger geht und nicht erst in... einem Jahr vielleicht schon vorbei wäre. Das wäre natürlich schade.
Ja, das fände ich auch nicht schön. Ja, aber jetzt haben wir fast 2 Minuten um den heißen Brei herumgeredet. Es tut mir leid, das war von mir aus. jetzt können wir gerne mit dem 7. Kapitel beginnen.
Ja, wo haben wir denn aufgehört nochmal letztes Mal? Nadine, erzähl
ja,
doch mal.
Nein, ich möchte nicht über dieses
so
Kapitel
passiert.
Sprechen. Wir haben ein ganz furchtbares Kapitel gelesen. Und wir werden nie wieder darüber reden. Es sind schlimme Dinge in diesem Kapitel passiert. Vor allem schlimme Dinge. Es sind unangenehme Dinge in diesem Kapitel passiert, die ich nicht mehr erwähnen werde.
Ja, mir gefällt das ganz gut, dass es dir so unangenehm ist.
Oh,
weil ich habe es ja immer noch überhaupt nicht so richtig verstehen können, warum. Aber nun gut, damit müssen wir jetzt leben.
Ja.
Zumindest Malfoy hatte ja, wir steigen jetzt mal ein, würde ich sagen... Malfoy hat das Kapitel ja ganz besonders in Erinnerung behalten, weil der hat ja so eine kleine Verletzung sich zugezogen und die Natter macht jetzt erstmal so ein paar Tage frei und auf krank. Es ist ein bisschen Anstellerei, muss man ja auch sagen.
Ein bisschen.
Aber trotzdem, man kennt es doch selbst, wenn man irgendwie in der Schule war, dann irgendwie eine Verletzung hatte, dann stellt man schon gerne mal so dar, als ob man da heldenhaft irgendwie so durchgeht und obwohl man krasse Schmerzen hat, schafft man es trotzdem so einigermaßen wieder am Leben teilzunehmen. Mhm. Ich finde, das muss man dem auch gönnen.
Mein gebrochener Arm tut wirklich so doll weh, aber ihr könnt alle unterschreiben auf meinem Gips hier, auf meinem Gips wegen meinem gebrochenen Arm.
Drückt er gerne drauf, aber schreiben, das geht heute leider nicht.
Nee, das geht nicht. Nee, genau.
Tut mir leid.
das Ganze passiert ja, was du wahrscheinlich sagen wolltest, in dem Kapitel Der Irrwicht im Schrank, ne?
Richtig.
genau. Ja, Malfoy ist unglaublich tapfer in seiner Situation. Kann man nicht anders beschreiben, würde ich mal so behaupten. Ne?
Ja, also fair für ihn. Also komm, als ob du das nicht machen würdest. Ich würde es machen.
Also als Kind so dieses Verletztun, meinst du?
Ja.
Also ja, sicher.
Ja.
Aber obwohl, ich bin mir noch nicht sicher, ob das... Doch, das ist in dem Kapitel, oder?
Was meinst du?
Ja, es ist ja jetzt nicht nur so, dass er einfach den Leidenden spielen möchte, sondern dass es auch darum geht, dass er möchte, dass Hagrid rausgekickt wird, weil er das einfach witzig findet. Das ist halt schon mies. Ich glaube, das hättest du als Kind nicht getan und ich auch nicht.
Nein, das nicht. Aber davon reden wir ja immer nur noch gar nicht. Also das liegt ja gar nicht auf dem Tisch gerade.
Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen vorgeprescht. Genau. Oh Gott, wir kommen gar nicht ins Kapitel rein, habe ich das Gefühl. Aber
ja,
es ist so ein gutes Kapitel.
Gehen wir da noch mal ein bisschen mehr rein. Wir haben gerade den Unterricht von Professor Snape und da soll eine Schrumpflösung gebraut werden und Draco setzt sich dann neben Harry und Ron erstaunlicherweise.
Nachdem er
zu spät gekommen ist und es keine Punktabzüge gibt, bla bla bla. Slytherins bekommen extra Punkte bei Snape, wir kennen den Trott, ne? Aber Draco setzt sich dann zu Harry und Ron hin, weil er ja viele Sachen wegen seines Arms nicht machen kann. Und er braucht Hilfe.
Ja.
Und das nutzt er halt so schamlos aus. Und das ist natürlich auch wunderbar, wie er dann wirklich sich echt zu seinen Feinden quasi hinsetzt, damit die dann ihm helfen müssen. Das ist sehr perfide von ihm und sehr, sehr gut und schlau gemacht. Finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Move von ihm, ja.
Und ich finde es dann ganz interessant, wie unterschiedlich Harry und Ron ja auch auf diese Provokation reagieren. Ron halt so ein richtiger Hitzkopf, der die Dinger dann da verhackstückt, weswegen Malfoy ihn auffliegen lässt. Also Malfoy ist nicht auf den Kopf gefallen. Der macht das schon schlau.
Das ist ja auch oft das Problem also, bei fiesen Leuten, dass die ja nicht unbedingt dumm sind, sondern ganz gut mitkommen mit allem.
Ja, Harry reagiert ja anders drauf. Der macht es halt einfach und will es einfach irgendwie schnell hinter sich haben oder so. Ist da, glaube ich, nicht ganz so aggressiv bei. Ja, und dann redet Malfoy mit den beiden und dann kommen wir auf die Stelle zu sprechen, die ich eben meinte. Und zwar macht Malfoy das ganze Theater, weil er möchte, dass Hagrid rausgeworfen wird. Den richtigen Grund verstehe ich nicht, weil Malfoy hatte bisher so, also laut der Bücher, keine richtigen Berührungspunkte mit Hagrid. So hat er nicht viel mit am Hut.
Ja, wir erinnern uns ja im ersten Kapitel daran, wie das Aufeinandertreffen von Harry und Draco in der Winkelgasse war. Und da hat ja auch schon Draco gegenüber Hagrid ein paar Kommentare abgelassen, dass er der Einfallspinsel von Hogwarts sein soll. Also es kommt da auch wieder mal sehr, sehr viel von seinem Vater, was ihm so vorgelebt wird und wie er die Menschen dort zu finden hat. Und ich denke dann, dass in dem Unterricht halt sein Sohn sich verletzt hat, das findet Mr. Malfoy auch nicht so toll. Und ich glaube, dann hetzt er noch mal so ein bisschen mehr gegen Hagrid. Und natürlich weiß auch Draco, dass Hagrid und Harry ganz gut befreundet sind und dass es Harry wehtut. Und für ihn ist es halt eher so ein Spiel. Das ist ja jetzt, also ich glaube, er sieht Hagrid gar nicht so richtig als Wesen auf Augenhöhe an. Mhm. Er stellt sich ja über ihn.
Ja.
Und deswegen interessiert ihn das ja auch gar nicht.
Oh, richtig, richtig krass, richtig mies, aber er ist, ja, ach, das ist ja wieder diese Diskussion. Also, wie viel lernt man zu Hause und wie verurteilt man das dann, ne? Genau. Ja, und dann kommt.
Dann kommt das große Unglück, beziehungsweise, also, ja, also mit Neville muss man echt leid. Oder muss man echt mitfühlen in diesem Kapitel. Mhm. Er durchlebt hier eine Achterbahn der Gefühle, würde ich sagen. Und auch zwei komplett konträre Lernstile, die wir hier in diesem Kapitel erleben. Das wird halt besonders an Neville deutlich, finde ich, hier. Denn er hat natürlich Schwierigkeiten, er hat natürlich auch sehr große Angst vor Snape und er hat auch Schwierigkeiten, den Zaubertrank richtig zu brauen. Und das findet natürlich auch sehr schnell Snape wieder heraus, denn der Zaubertrank, den er brauen soll, ist nicht grün, sondern orange und das ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass da irgendwie was durcheinander gekommen ist.
Und ich finde, das ist jetzt bisher so der Moment, an dem Snape so am grausamsten gegenüber seiner SchülerInnen ist, in dem Fall jetzt dann Neville. Das ist so der böseste Moment.
Vorher hatte ich gar nicht so richtig Probleme mit Snape. Also wir haben ihn ja bisher eigentlich nur als recht streng erlebt, aber jetzt nicht unbedingt fies. Und der hatte halt immer ein besonderes Auge auf Harry Potter, weil er dieses, war das so, dass der das Leben irgendwie gerettet bekommen hat von Harry Potters Vater und deswegen das Leben von Harry dann gerettet hat im ersten Teil. Da war er ja ganz nett eigentlich, so im Nachhinein. Und dann hatte er sonst einfach nur das Ding, dass er seinem Haus immer Punkte gut schreibt und das so ein bisschen ungerecht ist. Aber mein Gott, also wen juckt's?
Also eher so dieser standardfiese Lehrer, aber nicht der, also was heißt fieser Lehrer, aber so dieser Standard nicht ganz so beliebte Lehrer. Und jetzt ist es halt schon.
Jetzt ist es fies. Richtig, jetzt ist, das geht auch persönlich an Neville ran. Also er führt ihn ja vor der Klasse vor, was nicht toll ist. Er lässt auch nicht Hermine ihm helfen. Also da hat er auch ein Auge drauf, dass, also Neville soll es entweder aus eigenen Stücken hinkriegen, wo er weiß, dass es nicht hinhauen wird, oder er soll scheitern und dann aber auch vor allen, und das macht man nicht.
Nee, und nicht nur das, er ist ja auch in seiner Sprache einfach extrem, also bis sie das in ihren Schädel reinkriegen, was soll ich machen, dass sie es kapieren, so redet er ja mit Neville, das ist ganz furchtbar, das ist demütigend. Und ich denke mir immer, es gibt nun mal unterschiedliche Menschen und man muss auch mit unterschiedlichen Menschen dann auf verschiedene Weisen umgehen oder sie vielleicht auch motivieren. Es gibt Leute, die ein bisschen Kritik haben. Es gibt Leute, die brauchen eher positive Rückmeldungen.
Ja.
Und dann muss man auch gucken, welche Leute lässt man, vor allem auch Kinder, welche Kinder lässt man laufen, sodass sie ihre Probleme irgendwie selber lösen. Und wen muss ich doch noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen? Und Neville ist in dem Fall einfach jemand, den man da an die Hand nehmen muss. Wahrscheinlich oder vielleicht auch, weil er überhaupt erst so verunsichert wurde von diesem Lehrer, also von Snape. Aber allgemein ist, glaube ich, Neville jemand, den man so ein bisschen mit positiver Rückmeldung eben gut rankriegt. Das sehen wir ja auch später.
Ja, genau. Also das sehe ich genauso wie du. Ich hatte mal eine Lehrerin, die war so ähnlich. Also nicht wie Snape, sondern so wie du es gerade beschrieben hast. Die hat auch irgendwie versucht, so ein bisschen strenger zu sein bei mir. Und da hat meine Mutter mal beim Elternsprechtag gesagt, ja, das so tickt der aber nicht. Sie müssen da ein bisschen behutsamer sein. Und ab dem Moment war es halt komplett anders. Und es hat alles richtig gut hingehauen. Und dann war das dann im Endeffekt eine meiner Lieblingslehrerinnen, ja, die ich jemals hatte. Also da hatte ich dann Glück, dass ich nicht so jemanden wie Snape bekommen habe, sondern jemanden, der sich anpassen konnte an jedes Kind. So. Das war ganz toll.
Ja, schön. Ja, und so jemanden würde ich Neville auch wünschen. Vor allem jetzt in dem Fach gerade. Ja, und es ist ja nicht nur so, dass er ihn mit Worten fertig macht, sondern er bedroht ihn ja, oder er droht ihm ja auch. Ne?
Ja, das ist krass, ne? Mit der Kröte. Also, dass der Trank dann an Nevilles privater Kröte ausprobiert werden soll, an seinem Haustier. Okay, wir wissen ja, die Kröte ist jetzt auch nicht, ist wie die Ratte von Dingsbums, von Ron. Ist jetzt nicht das coolste Haustier. Da gibt's diese Katzen oder die Ratten, die auch irgendwie Special Features haben, oder halt auch Eulen, die eindeutig interessanter sind und auch cooler. Aber wenn jetzt einfach so eine Kröte vielleicht vergiftet wird und dann stirbt oder so, das ist ja schon, das ist fies.
Und bei einem 13-jährigen Kind kann dieses Kind das überhaupt vernünftig für sich verarbeiten und sagen, okay, es war jetzt aber nicht meine Schuld. Sondern, das ist also nicht ganz daneben.
Zum Glück kommen wir ja nicht dazu, weil Hermine Neville so ein bisschen hilft, den Trank noch zu retten.
Und
das merkt natürlich Snape auch, ne? Und dafür gibt es dann wieder Punkte Abzug, weil er muss es ja nicht gesehen haben, dass Hermine ihm geholfen hat. Sobald der Trank funktioniert, weiß er ja, okay, Hermine hat ihm geholfen. Vielleicht ist das auch sein pädagogischer Kniff, dass die die Gruppengemeinschaft gestärkt werden soll, indem er der Bösewicht ist. Und damit alle Leute eine Person hassen können und dann untereinander sich gegenseitig helfen.
Ich wünschte, sein Unterrichtsstil hätte diese Tiefe. Ich befürchte, es ist nicht so.
Also du weißt es, ich nicht.
Nee,
aber
was heißt,
so kann man es vielleicht schönreden.
Ja, aber ich glaube, das möchte ich mir nicht schönreden, weil es ist einfach boshaft. Ich glaube, da kann ich mir nicht viel schönreden. Auch die Art und Weise, wie er natürlich mit Hermine umgeht, die Wichtigtuerin nennt, und sie dann dafür bestraft, dass sie geholfen hat. Es ist natürlich, das ist jetzt einfach ein Kapitel, wo man merken soll, der ist echt kacke.
Ja, also so kacke wurde der nie beschrieben. Also das ist schon fast ein Out-of-Character-Kapitel für ihn. Aber ich glaube, das sollte auch einfach nur exemplarisch dafür stehen, wie gut dann der andere Lehrer in diesem Kapitel nämlich ist, nämlich Lupin. Der so ein bisschen, wenn Snape der Mond ist, ist Lupin die Sonne, weil es ja schon eine ganz andere Welt ist.
Komplett. Bevor wir diesen großartigen Unterricht allerdings behandeln, passiert ja noch ein bisschen was. Seamus berichtet, dass Black gesichtet wurde. Und das wäre nicht allzu weit weg von Hogwarts eben gewesen.
Und Harry traut sich natürlich das zu, mit Black alleine aufzunehmen. Das ist so ein bisschen größenwahnsinnig, ne?
Aber ich glaube, das ist Ich glaube, das ist so, ja, genau, würde ich machen. Ja, klar, Malfoy. Ich glaube, so ist das. Also so würde ich reagieren, glaube ich. Also ich habe das immer so gelesen. Nicht, dass er meint, klar, ich bringe hier den Massenmörder um, ist gar kein Problem, sondern so nach dem Motto, ja, ja, bla 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 bla.
Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass Harry so stark mit Ironie spricht oder sich äußert. Deswegen habe ich ihn hier beim Wort genommen.
Ja, das wäre natürlich, das wäre schon ziemlich albern, aber gut, also wenn er das so meint.
Ja,
würde.
Aber also er hat es ja irgendwie bisher in den zwei Büchern davor immer ganz gut mit Voldemort hinbekommen, dass er einmal diesen, was war das denn, einmal den Geist aus dem Buch bekämpft hat. Oh, große, große Sache. Und dann einmal den halblebendigen Voldemort am Hinterkopf. Ich glaube, er ist einfach, vielleicht ist es auch einfach eine logische Konsequenz, dass er jetzt auch denkt, dass er es mit Black hinbekommt, wenn er jetzt zweimal den großen, bösen Lord besiegt hat, ohne, ja, ein bisschen Mühe waren dann schon dabei. Aber im Grunde genommen hat er es ja doch eigentlich recht easy hinbekommen. Und vielleicht sagt er, okay, wenn das der mächtigste Zauberer aller Zeiten gewesen sein soll, ja, dann werde ich doch mit der Nummer 2 locker fertig.
Ich denke, so wird es gewesen sein.
Ja.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht.
Ja, auf dem Weg zum Essen verlieren sie Hermine ein bisschen, dann ist sie auf einmal wieder da und Ron glaubt, dass sie etwas vor Harry und ihm verheimlichen würde. Und ja, ich denke mal, dass das dann mit dem Unterricht irgendwie ist, mit diesen Überschneidungen im Stundenplan.
Keine Ahnung. Ach, wären wir doch nur schon weiter im Buch, dann wüssten wir das. Aber wir wissen es nicht.
Ach. Ja, ach.
ja, und nach dem Essen geht's dann los. Dann kommt eine Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und jetzt, bevor du das gelesen hast, weißt du noch, was du so von dieser Stunde erwartet hast? Also hattest du hohe Erwartungen an den Lehrer oder nicht so?
Ja, es war so eine kleine Wundertüte, ne? Also die bisherigen Lehrer gegen die Künste, die dunklen Künste, die waren ja eher so Hallodries, sage ich mal. Also das waren jetzt nicht die klassischen, ja, fähigen Menschen. Deswegen war ich mal gespannt, wie das dann hier wird. Ja, also ich bin positiv überrascht worden, denn im Grunde genommen, die erste Stunde, die Lupin hier gestaltet hat, ist ja im Grunde genommen so konzipiert, wie auch Hagrid es machen wollte. Hagrid wollte ja auch mit viel Action, mit viel Praxisbezug da irgendwie die Schüler beim Schopf packen und sagen, hier, guck mal, wie toll dieses Fach ist. Und genau das macht ja Lupin hier auch eigentlich, oder?
Ja, mit dem Unterschied, dass du bei dem einen Fach halt 12 einigermaßen gefährliche Tiere hast, die du nicht alle zeitgleich im Griff haben kannst. Und er alleine ist aber fähig, einen einzelnen Irrwicht in Schach zu halten. So, aber im Prinzip ja. Also ich verstehe, ich verstehe auch, warum Hagrid das gemacht hat, aber es war einfach zu früh.
Im Grunde es sind auch zu viele Tiere gewesen dann im Endeffekt.
Ja.
Also man hätte ja auch einfach hier, also mit 12 Irrwichten wäre das ja auch komplett aus dem Ruder gelaufen.
Absolut.
Einfach nur seinen Schnabel genommen und wahrscheinlich hätte alles gut geklappt.
Ich denke,
die Kinder
auch
hätten einen guten Eindruck von dem Fach bekommen.
Ja, aber es sollte nicht sein. Es wird für immer dieser Eindruck da sein von der ersten Stunde.
Ah. Tut das jetzt auch dir weh, darüber zu reden?
Ich find's
ist das
so
Salz
kacke
in die Wunde streuen?
Ja, ich find's einfach.
Oh, das tut mir aber leid.
So. Ich muss jetzt auch los. Das war es jetzt leider mit der Folge. Tschüss. nee, also kommen wir wieder zu einem ganz gut gestalteten Unterricht zurück, und zwar zu Verteidigung gegen die dunklen Künste von Professor Lupin, der als allererstes sagt, hier erstmal eben alles weg und wir laufen jetzt los. Das ist halt als Kind natürlich aufregend. Das ist erstmal, was machen wir jetzt? Das ist so, wie wenn man irgendwie eigentlich Physik haben sollte, aber man dann plötzlich einen Spaziergang mit der gesamten Klasse gemacht hat. So vom Feeling her stelle ich mir das vor.
Ist das auch vorgekommen?
Ja. Also ich hatte nicht so viel Physikunterricht in diesem Schuljahr bei dem Lehrer irgendwie. Sind wir immer spazieren gegangen. Zu unterschiedlichen Punkten. Also es war dann unser Physikunterricht. Ja.
Ja.
Super. Ja, dann finde ich das ein bisschen komisch, wie Peeves mit Lupin umgeht. Und das ist so eine Stelle, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du an bestimmte Dinge oder wenn du was liest, Kennst du das, wenn du das dann plötzlich fühlst, was da passiert? Also ich habe
Nee.
das, ich habe das Gefühl, ich lese, dass er diesen Kaugummi dann da raushext und ich fühle, dass der bei mir in die Nase reingeht. So,
Okay.
Damit werde ich schlecht. Deswegen, ich
Nee,
stelle das
das habe
ganz
ich nicht,
furchtbar.
zum Glück.
Boah, und sowieso, Kaugummi ist einfach ist nicht meins. So, da wird mir das sowieso schon ganz komisch. Nee. Ja,
Interessant,
jeder hat so
ja.
seine Eigenheiten.
Ist das dein Irrwisch? Sieht so dein Irrwisch aus, wie
Nee.
ein Kaugummi.
Nee, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen, weil wahrscheinlich weißt du schon, was die häufigst gestellte Frage war.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Ja.
Auf jeden Fall gehen sie dann ins Lehrerzimmer und Snape sitzt schon oder sitzt noch drinnen und ja, er ist so ein bisschen gespannt, auch was passieren wird, wie die Kinder sich schlagen. Er weiß natürlich, worum es geht jetzt im Unterricht. Aber er macht dann doch, dass er sich so ein bisschen aus dem Lehrerzimmer verdrückt. Und ich glaube, vor allem Neville findet das eine ganz gute Sache. Vor allem, wenn wir jetzt auch noch mal ein paar Seiten weiterblättern würden und dann stellt Mickey mal vor, der echte und der nicht echte Snape würden sich gegenüber sitzen.
Ja.
Vielleicht wäre das aber, also für Neville wäre das natürlich super unangenehm, aber vielleicht wäre das auch was Gutes für den Unterricht von Snape.
Ich glaube es fast nicht. Aber man weiß es nicht, ne? Was natürlich vorher noch passiert, ich lasse jetzt nicht locker, Snape war wieder scheiße und hat zu Lupin gesagt, ich hätte ihn auch
ja,
schon
das
wieder
geht auch gar
aufpassen.
nicht.
Nee. Oh,
Ja.
so schrecklich. Und ich muss sagen, ich habe ja aufgeschrieben, go Lupin, weil ich finde seine Reaktion darauf richtig cool. Und vom Lesen her fühlt sich das einfach so an, als würde er ihn vom ersten Moment wirklich an die Hand nehmen und ihm von Anfang an ein gutes Gefühl geben. So.
Ja,
und das
also das, er darf ja auch den Anfang machen, jetzt beim Irrwicht, der im Schrank sich befindet. Und das ist natürlich die einfachste Sache. Also man muss natürlich mutig sein, sich dem Irrwicht als erstes zu stellen, weil man hat natürlich gar keine Ahnung, was irgendwie passiert, sobald der draußen ist. Natürlich gibt es noch kurz diese Einführung von Lupin, wo mal kurz gesagt wird, was man machen muss und was passieren wird und wie man den bekämpfen kann. Aber das einfach nur so theoretisch gehört zu haben, ist natürlich was anderes, als dann die erste Person zu sein, ohne zu wissen, was da jetzt wirklich auf einen zukommt. Aber er gibt ihnen natürlich auch noch das gute Gefühl, den Todesstoß dem Irrwicht sozusagen zu geben, weil er ihn am Ende nochmal drankommen lassen lässt, was natürlich echt einfach nur eine Stunde dafür ist, um Neville das Selbstbewusstsein ein bisschen aufzupäppeln.
Ja, finde ich auch. Ja, wir lernen so ein ganz bisschen was über Irrwichte, was die so machen, wie die so leben und so. Und dann ist dir der Zauberspruch aufgefallen?
Ridiculous ist ja wie im Englischen
ridiculous.
Also lächerlich.
Genau.
Ja, und das ist natürlich auch das, womit man einen Irrwichten in die Flucht schlagen kann, indem man ihn lächerlich macht, weil er sich dann nicht so mächtig fühlt. War das das?
Ja, er wird auf jeden Fall dadurch bekämpft. So durch dieses Gelächter und sowas. Und das ist so eine Sache, die finde ich, die wird einem halt auch erst bewusst, wenn man so ein bisschen älter ist. Also ich war ja, wie alt war ich, 8 oder 9 oder so, als ich dieses Buch gelesen habe. Da hatte ich Hello, my name is in der Grundschule im Englischunterricht. Ne? Und dass dann dieses Ridiculous, dass das im Englischen ridiculous eben sozusagen wäre und lächerlich bedeutet und dann eben dieser Zusammenhang dort besteht, das ist mir ja irgendwie viel später erst bewusst geworden. Das war dann wieder so ein richtiger Aha-Moment. Das war echt cool. Dann nochmal eben zu den Irrwichten an sich. Die sind so ein bisschen wie so ein Poltergeist sozusagen. Also die sind irgendwie nicht so richtig lebendig und die entstehen auch wie Poltergeister und andere Kreaturen, auf die wir irgendwann dann zu sprechen kommen, auch durch die Emotionen von Menschen. Also bei Poltergeistern war das ja so, dass die durch diese ganzen Schülerstreiche und sowas, durch dieses Rebellendasein vieler Jugendlicher sozusagen, oder der Poltergeist im Hogwarts entstanden ist oder Poltergeister entstehen so. Und hier ist es halt eher, ja, durch Angst oder Unsicherheit oder sowas. Das fand ich noch irgendwie ganz, ganz spannend, dass es da irgendwie so eine Verbindung gibt sozusagen. Ja, so, und dann hatte ich mir eine Frage aufgeschrieben und es waren auf jeden Fall 4 Leute, die eine ähnliche Frage hatten oder bei denen ich das Gefühl hatte, dass die auf diese Frage hinaus wollten. Wie findest du es, dass das vor der ganzen Klasse so passiert mit den Ängsten?
Ja, ich weiß es nicht. Also wenn nur eine Person das machen würde, dann wäre das auch nicht gut. Wenn es alle machen, dann ist das was anderes. Trotzdem ist es natürlich, man braucht schon ein gewisses Grundvertrauen in die anderen Leute da, um das preiszugeben oder preisgeben zu wollen. Beziehungsweise man hat jetzt ja hier gar keine Wahl, wirklich Nein zu sagen. Ist schon ein bisschen übergriffig, vor allem auch, wenn Lupin die Kinder gar nicht kennt. Also das ist ja seine allererste Unterrichtsstunde. Das ist schon ein sehr, sehr weiter Schritt in der ersten Stunde. Ja, also ich finde es schon sehr gewagt. Und gerade sowas wie bei Neville, das will man vielleicht auch nicht mit allen teilen. Weil natürlich jeder weiß, dass Neville Riesenangst vor Snape hat. Aber trotzdem möchte man ja nicht wirklich wissen, dass Neville, also dass Snape die größte Angst von Neville ist.
Ja, wenn das real wäre sozusagen, dann wäre das, also in unserer Welt jetzt, wenn es sowas geben würde, das würde natürlich nicht funktionieren. Und ich finde Vorführen ganz schrecklich und ich finde nicht, dass jeder Mensch wissen muss, was meine größte Angst ist. Oder, also doch, also ich werde es am Ende erzählen, aber so im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass das keine Dinge sind, die jeder auch jedem erzählen muss oder so. Aber jetzt in diesem Kapitel finde ich das richtig krass. Erst durch diese 4 Leute, die das dann ja auch geschrieben haben, ist mir erstmal bewusst geworden, wie übergriffig das tatsächlich ist, weil in dem Kapitel wird das ja als was Positives beschrieben. Alle haben Bock drauf und die drängen sich schon fast vor und jeder will das machen und versuchen. Deswegen.
Aber das ist ja auch eigentlich ein guter Umgang mit Angst, dem man hier so ein bisschen beigebracht wird, dass man sich halt so ein bisschen lächerlich über die Angst machen kann und dadurch man auch ein Stück weit diese Angst verliert. Also gerade dadurch, dass halt Snape erscheint und dann aber in den Kleidern von Nevilles Oma irgendwann auftaucht, weil er verzaubert wurde, das nimmt ja so ein bisschen die Angst und dadurch lacht man und die anderen haben dann auch Lust, okay, es ist gar nicht so schlimm vielleicht. Trotzdem ist es natürlich übergriffig.
Ja, also ich sag mal, in der Theorie finde ich das falsch, aber weil das irgendwie alles so positiv beschrieben wird und er ja auch in dem Buch keiner sagt, nee, das finde ich aber blöd, ich möchte das nicht. Deswegen ist mir nie der Gedanke gekommen, dass das richtig falsch ist, sondern jetzt erst so durch dieses Wiederlesen, Anderslesen für den Podcast und dann nochmal diese Leute, die das auch sich irgendwie gedacht haben. Aber ich habe das nie als negativ aufgefasst, ehrlich gesagt, irgendwie. Ja. So, und dann gibt es noch eine andere Diskussion in der Harry Potter Fangemeinde. Also, Neville macht ja den Anfang und er soll sagen, was seine größte Angst ist, und das ist Professor Snape. Und das finde ich ganz furchtbar. Also, ich finde das ganz schlimm, wenn man Angst hat vor irgendwelchen Leuten, die irgendeine besondere Autorität haben. Also LehrerInnen oder wenn man später studiert, DozentInnen oder eben ja die Vorgesetzten. Und deswegen tut mir das unglaublich leid. So, und jetzt ist die Frage, die sich in diesen Fanforen gestellt wird. Hat Neville Angst vor Snape oder hat er Angst zu versagen? Und Snape ist sozusagen nur derjenige, der das so aus ihm rauspickt. Also ist seine eigentliche Angst, dass ihm jemand zeigt, du kannst das nicht, du bist schlecht. Oder ist seine Angst tatsächlich Snape?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, weil Snape im... Ich kann es nicht sagen.
Ja, schwierig. Keine Ahnung. Ne? Es brodelt auch richtig bei mir im Kopf irgendwie, aber ich glaube, also es gibt auch Leute, die sagen, man kann gar nicht vor bestimmten, also außer vor Leuten, die einem was antun, aber so im normalen Alter kann man doch gar nicht vor Menschen Angst haben, sondern nur das vor dem, was sie in einem auslösen. Aber das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann Angst und Wut und Hass empfinden oder alles Negative und Positive, was nicht mit Dingen, die in einem drin sind, zu tun hat, sondern die tatsächlich einfach diese Menschen sind. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ja. Ja, klar.
Ja, aber in dem Fall finde ich es auch ganz schwierig, weil wir haben ja im ersten Buch gelernt, dass Neville sowieso ganz unsicher war, ob er überhaupt zu der Schule kommen kann und so. Und er ist wohl nicht das talentierteste Kind auf dieser Schule. Ja, also, und dann ist Snape vielleicht derjenige, der das riecht wie so ein Bluthund und dann das dann noch mehr rausholt oder so. Also es gibt ja auch Leute, die drangsalieren mit Absicht diejenigen, von denen sie wissen, da wird es am meisten angenommen,
Ja.
ne? Ich weiß
Ja,
es
aber
nicht.
so, also wenn du jetzt damit ankommst, dass Neville vielleicht Angst vorm Versagen hat, dann ist ja alles, muss man ja alle Rollen, die der Irrwicht annimmt, nochmal ganz anders sehen. Also den Schritt habe ich jetzt überhaupt nicht gemacht, da bin ich nicht drauf gekommen. Aber also Parvati hat dann ja zum Beispiel eine blutbefleckte Mumie, hat sie dann Angst vorm Tod oder vor so einem blutigen Tod. Seamus hat dann ja eine Todesfee, da könnte man auch vom Sterben Angst vielleicht haben. Dann gibt es noch eine Ratte, einen Augapfel, so ein eiskaltes Händchen, wie bei Dingsbumsens, wie heißt es, die Familie. Mit dem eiskalten Händchen. Kennst du den Film?
Ich glaube
Addams
nicht.
Family. Addams
Ach,
Family.
okay.
Ja. Und dann gibt es auch noch Ron natürlich mit der großen Spinne. Das kannten wir ja schon.
Ja, aber jetzt dann auf Neville bezogen.
Echt schwierig.
Und ich glaube, dass er wirklich Angst vor diesem Menschen an sich hat, weil er ihn ja auch wirklich drangsaliert. So. Also ich glaube nicht, dass
Ja.
das die verdeckte Versagensangst ist. Die spielt sicherlich insgesamt damit rein, aber ich glaube, es ist wirklich, dass er Angst vor
Das kann
Snape
gut
hat.
sein, ja.
Das finde ich ganz furchtbar. Ich finde das so, ich hatte auch früher einen Lehrer, der war ganz unmöglich und der hatte sich ganz doll auf mich eingeschossen, obwohl, also vom ersten Tag an, mein großer Bruder hatte vorher beim Unterricht und das war, lief irgendwie nicht so gut. Und ich war eigentlich immer eine stille Schülerin, so. Ich habe angefangen, Zettelchen zu schreiben im Unterricht. Da war ich, glaube ich, in der 9. Klasse oder so, weil ich mich vorher nie getraut habe, weil ich immer Angst hatte, dass es rauskommt. Also, der hatte eigentlich gar nichts gegen mich in der Hand, aber der hat mich so fies drangsaliert, dass ich direkt, also ich hatte den ersten Tag bei ihm Unterricht und habe dann nachmittags geweint, weil ich Angst hatte, dass ich nicht die richtigen Stifte
Nein.
mitbringe. Der war einfach so furchtbar.
Ja, das
Ja.
ist scheiße, wenn sowas passiert, wenn so
Ja.
Leute dann Unterricht machen.
Ja, und ich bin eigentlich immer gerne zur Schule gegangen, aber das war, wenn ich wusste, dass ich den an dem Tag sehe, das war echt bescheiden. Und deswegen, ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, dass die LehrerInnen hatten, die denen schwer zugesetzt haben. Das ist einfach kein gutes Gefühl, weil du kannst nichts machen. Also natürlich kann man sich beschweren,
Ja,
es
es
kann sich auch
bringt
die ganze
nichts.
Klasse
Also der ist
beschweren.
ja, naja.
Ja.
Der ist am längeren Hebel, das
Ja.
bringt überhaupt nichts.
Genau. Ja.
Ja. Was interessant ist, ist, als der Irrwicht dann zu Harry quasi rüberspringt und kurz bevor wir Harrys größte Angst irgendwie sehen, taucht aber Lupin auf, der sich davor wirft, dass Harrys Angst nicht gezeigt wird. Und dann wird es zu einer weißen Kristallkugel, glaube ich, ist es. Und dann zu einer Kakerlake. Was soll das sein?
So sage ich dir doch jetzt nicht.
Ach so, okay. Ich dachte, das könnte jetzt irgendwie. Aber wir sagen uns das anscheinend nicht.
Wir sagen uns
Interessant.
das nicht, ja. Was dann wieder süß ist, ist, dass Lupin dann Neville noch so anfeuert. Ne? Und ich glaube, das klappt auch ganz gut, weil er dann so nach vorne stürmt und das schafft. Ah, Neville ist einfach toll. Er macht das richtig großartig. Go,
Ja, große
Neville.
Heldenreise in diesem Kapitel,
Ja,
ne?
finde ich auch. Ja, und dann finde ich das ganz krass, dass Harry zum Beispiel nicht Voldemort nimmt, sondern dass er an die Dementoren denkt. Also das scheint ja wirklich ganz krass was mit
Ach,
ihm.
denkt er da dran?
Oder nicht?
Ich weiß es gerade gar nicht.
Doch.
Das ist jetzt schon bei mir über eine Woche her, dass ich das gelesen habe.
Ja, doch, doch, da bin ich
Das
mir sicher.
steht nicht in meinen Notizen.
Moment.
Aber man kann ja auch gar nicht wirklich was nehmen, sondern es taucht dann irgendwie auf, oder?
Ja, denke ich
Weil
auch.
ich weiß nicht, was meine größte Angst so richtig ist. Ich habe natürlich Vermutungen, aber im Endeffekt, also das ist natürlich auch interessant, was dann wirklich so die größte Angst ist.
Das haben uns auch einige geschrieben. Da komme ich gleich nochmal zu. Vorher hätte ich fast was verpasst, und zwar das coolste Bild aus dem Kapitel dir zu zeigen. Das ist die liebe Parvati,
Oha!
die den
Ja, das
Zauber
kenne ich schon, das
ausführt.
Bild.
Hast du dir das schon angeschaut?
Das habe ich mir schon angeguckt.
Das ist letzte so cool. Woche. Das finde ich cool. Ich finde es auch schön, dass das über 4 Seiten dann geht. Wahrscheinlich, vielleicht mache ich eine Story. Weiß es nicht. Bei mir weiß man einfach nie, ob ich das auch wirklich umsetze, was ich sage, wenn es um Instagram geht. Naja.
Kein Problem.
Ja, am Ende fragt Ron dann ja auch noch Hermine, was denn wohl ihre größte Angst gewesen wäre. Ne? Also von wegen, ha, dass du durchgefallen bist. Ja, ich frage mich, was es tatsächlich
ich glaube, Einsamkeit wäre. Bei Hermine.
Meinst du?
Hermine, ja, da bin ich mir relativ sicher. Dass, die hat ja schon vorher Probleme, Freunde zu finden. Mhm. Und dann auch in Hogwarts total. Und wir erinnern uns ja auch bei dem, als der Troll in der Schultoilette war, dass sie dann am Weinen war, nachdem sie von Harry und Ron auch zurückgewiesen worden ist, beziehungsweise beleidigt wurde von Ron. Ich glaube, ihre größte Angst ist auf jeden Fall Einsamkeit, ja.
Tja, ich kann es nicht sagen.
Weißt du es denn?
Vielleicht, aber vielleicht auch nicht.
Okay. Ja, das heißt ja auch, dass so ein Irrweg vielleicht nochmal vorkommen könnte.
Ja, entweder das. Manchmal gibt es ja auch so diese Hintergrundinformationen, die es nicht ins Buch geschafft haben oder so. Ne?
Ja, aber also komm. Also wir lernen jetzt hier so ein Irrweg kennen. Das wird schon mal irgendwie noch eine weitere Rolle spielen in diesem Buch. Nicht mehr relativ, oder in dieser Reihe. Also wir sind ja auch erst in Buch 3 von 7.
Schon in Buch 3.
Ja.
Wahnsinn. Ja. Ja, auf jeden Fall ist dann jetzt das Kapitel durch. Und jetzt haben wir viele Möglichkeiten, wie wir diese Folge jetzt gerade weiterführen. Wir könnten als erstes unsere Top- und Flop-Charaktere nennen oder auf die Fragen eingehen oder über das Thema Ängste und so sprechen, weil die häufigste Frage war natürlich, was denn unsere größte Angst ist.
Dann würde ich sagen, wir machen mit den Ängsten weiter, weil das thematisch ja eigentlich sehr gut anknüpft.
Ja. Dazu dann leider jetzt doch nochmal ganz kurz eine Anmerkung, die reingekommen ist. Was heißt leider? Der liebe Max vom Tollkühn-Podcast hat sich zu diesem Kapitel gemeldet. Grüße gehen natürlich raus an unserem Bruder-Podcast. Und zwar hat er geschrieben, eines meiner liebsten Kapitel, weil Lupin großartig ist. Ich kann ihn ja verstehen. Ich sehe das auch so. Ich finde das Kapitel richtig gut. Es gefällt mir sehr gut. Und die Kinder haben noch etwas kindlichere Ängste. Das merkt man. Und tatsächlich, also ich finde...
Weiß ich nicht.
Also... Ich finde
es kommt halt drauf an, wie man das so, also es sind ja schon teilweise so Existenzängste, finde ich.
Meinst
wenn man
du?
Jetzt die, ja, wenn man jetzt die Mumie oder die Todesfee ein bisschen anders betrachtet, also jetzt nicht nur, also ist ja genauso das gleiche wie bei Neville und Snape, ob er jetzt Angst vorm Versagen hat oder Angst vor Snape hat. Wenn Parvati Angst vorm Sterben hat oder Seamus, dann wird das halt in diesen in dieser Mumie oder in dieser Todesfee wieder gespiegelt. Und das ist schon eine existenzielle Angst, die dann auch recht nicht mehr so kindlich ist.
Mhm. Ja, bei mir sind zum Beispiel eher sowas wie diese Hand hängen geblieben oder so ein Augapfel oder so. Und ich glaube, das ist dann eher so diese sich erschrecken-Angst. Das ist alles völlig legitim. Ja, das könnte ja auch
einfach so, so ein abgehacktes Händchen zu haben. Dass
es die eigene Hand
auch,
ist, meinst du? Oder?
Ja, zum Beispiel, dass man irgendwie, das könnte ja auch Verlustängste sein. Mhm. Dass man gesagt hat auch irgendwie, wenn man davon träumt, dass man Zähne, irgendwie das Zähne ausfällt, dass man da auch Verlustängste hat.
Ach, okay.
Die dann Nee, aber ich hatte dich unterbrochen bei der Nachricht.
Ach so, nee, das war das. Also, dass die noch etwas kindlichere Ängste haben. Ich glaube nämlich, dass das nicht ganz so weit gedacht ist, wie wir das jetzt weiter gesponnen haben. Aber das ist wieder nur so ein bisschen, ja, Interpretationssache. Das ist irgendwie, ja, schwer zu sagen. Ja, ich weiß, dass ich als Kind gedacht habe, ja, ich wüsste ja gar nicht, was meine größte Angst ist. Aber jetzt wüsste ich es.
So geht es mir auch.
Ja?
Also ich habe natürlich eine Vermutung, beziehungsweise so eine Sache, die mir im Alltag öfters auffällt, und das ist zum Beispiel Uni-Mails zu öffnen oder zu gucken, wie diese Prüfungen gelaufen sind. Ja, also das ist immer so, ich finde es sehr, sehr unangenehm. Und weil ich weiß, dass ich so in diesem organisatorischen Bereich nicht so richtig gut bin und dass ich mich da auch noch verbessern muss, Ja, also sobald irgendwie mit Uni-Organisation was kommt, das finde ich überhaupt nicht so toll. Und aber ich weiß jetzt nicht, ob das meine größte Angst ist, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja sowieso ganz schwierig. Also man hat ja, ich glaube, jeder Mensch hat, oder die meisten Menschen haben Angst davor, zum Beispiel zu sterben oder dass irgendwas passiert. Ich denke, dass das bei vielen so ganz weit vorne wäre. Wir haben sehr viele unterschiedliche Rückmeldungen dazu bekommen. Ich würde die gleich mal ein bisschen so grob zusammenfassen, weil manchmal ist es ja auch ganz schön, dass man weiß, man ist nicht so ganz alleine mit seiner Angst. Was am häufigsten war und was bei mir auch so ist, ist, dass mit Familie oder Freunde, dass da irgendwas passiert. Also vor allem eben, dass eine wichtige Person stirbt. Und so im letzten Jahr war bei mir persönlich ja ein bisschen was los in der Familie. Und seitdem ist das auf jeden Fall meine größte Angst, die mich auch relativ regelmäßig irgendwie begleitet. So, also dass dann die Nachricht irgendwie kommt, jetzt ist was Schlimmes passiert oder so. Und ich glaube, das hätte ich als Kind so nicht gehabt. Also als Kind, finde ich, weiß man, dass jeder Mensch irgendwann stirbt.
Ich habe da gerade zufällig eine Hausarbeit drüber
Oh,
geschrieben,
okay.
über Tod und Trauer und Sterben. Ja, also das ist, ich glaube, im Alter von 6 bis 8 verstehen die Kinder, dass man stirbt oder dass Leute sterben und das Leben dann vorbei ist. Und dann mit 8 bis 10 realisieren auch die, dass sie halt selbst sterben könnten. Und dann ab 10 hat man eigentlich so ein normales Bewusstsein über das Sterben, hält das dann aber trotzdem sehr von sich fern.
Genau, ja, aber richtig spannend, dass du das jetzt auch gerade zufällig dann hattest. Also sehr interessant, aber so denke ich das nämlich auch. Also zu der Zeit, als ich dieses Buch gelesen habe, kannte ich Tod an sich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch niemanden verloren. Aber das war gar nicht nah. Das war gar nicht irgendwie, das hat sich gar nicht angefühlt, das hätte das irgendwas mit mir zu tun. So, oder also mit
Ja.
mir im Sinne von, dass mich das irgendwann mal irgendwie betreffen könnte, ne? Und jetzt als Erwachsene und wenn dann auch nun mal auch Leute versterben, dann finde ich, es fühlt sich das ganz anders an. Es ist ja viel realer und viel greifbarer. Und wenn dann auch tatsächlich Menschen fehlen oder so, ist auf jeden Fall greifbarer. Und ich glaube, bei mir ist es vor allem so diese Nachricht, die überbracht wird. Ich glaube, das würde ich sehen oder das würde mein Irrwicht werden. Also schöne, positive Folge. Das finde ich gut.
Ja,
Das ist
okay.
eigentlich.
Also, das war ja so ein bisschen zu erwarten, dass man darüber ein bisschen spricht
Ja.
und dass das jetzt nicht unbedingt die lustigste Folge überhaupt wird. Ich finde es aber gar nicht so schlimm, darüber so zu reden. Ich weiß nicht, wie es
Nein,
dir geht.
alles gut.
Okay.
Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht gesagt. Hätte ich gesagt, oh, ich möchte es nicht sagen. Aber alles in Ordnung. Ja, aber das war so die häufigste Antwort, würde ich sagen. Und dann viele unterschiedliche Dinge. Viele, die was mit Wasser zu tun haben. Auch das kann ich verstehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das offene Meer finde ich unglaublich beängstigend. Also ich finde im Meer schwimmen und so großartig. Ich kann zum Beispiel, ich könnte keine Katamarantouren machen. Ich meine, ich könnte an sich jetzt auch keine Kreuzfahrt mehr machen, weil ich denke, nein, ich möchte diese ganze Scheiße nicht in die Luft pusten, ich will da nichts mit zu tun haben, so aus Nachhaltigkeitssicht. Aber ich könnte keine Kreuzfahrt machen, weil ich mitten auf dem Meer wäre. Einfach so, mitten auf dem Meer. Und das sind tausende Meter Wasser. Also das Wassertiefe, wie nennt sich das? Also es ist. Oh, es geht aber nicht. Ich darf nicht drüber nachdenken, das ist ganz furchtbar. Ich habe irgendwann mal von Frank Schätzing Der Schwarm angefangen, als Hörbuch zu hören. Es ging nicht. Nicht, weil irgendwelche komischen Alien-Viecher da sind, die einen erledigen wollen oder so, sondern weil diese Wale, die tief aus dem Meer herauskommen, versucht haben, diese Leute umzubringen. Das ging nicht. Also deswegen ist viel mit
Hast
Wasser
dann
und.
denn auch Angst dann vor dem Universum?
Ja,
Weil das,
natürlich.
ja, weil das ist ja quasi das Gleiche, nur in groß.
Ja, und unverständlich. Ich verstehe das Universum nicht. Und ich will da auch nicht drüber nachdenken. Ich glaube, ich will das auch nicht verstehen, weil ich verstehe dann ja nur, dass ich das natürlich nicht verstehe, aber. Ja, das Universum war aber keiner der Punkte. Aber tatsächlich
Ist
Wasser,
wahrscheinlich dann zu abstrakt, ne?
ja,
Im
kann
Vergleich zum
wohl.
Wasser.
Ja, aber also wie gesagt, Wasser war auf jeden Fall, Krokodile, Fische, also das war so ein ganz großer Punkt. Dann auch viele, die irgendwie Mücken oder Spinnen oder sowas haben. Finde ich auch nachvollziehbar. Tatsächlich auch Dinge, die mit der Uni zu tun haben. Gab es auch einige, die das geschrieben haben. Dunkelheit, oh. Taube hat jemand geschrieben, kann ich auch verstehen. Es gibt ja viele Menschen, die mit diesem Geflatter zum Beispiel auch Probleme haben. Also Vögel sind jetzt auch nicht. Also ich mag andere Tiere lieber als Vögel allgemein. dann sowas wie Spritzen, Versagen. Teilweise wurden auch Familienmitglieder zum Beispiel benannt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich denke, die Menschen, die einem ja am nächsten sind, können auch die schlimmsten Dinge mit einem anstellen. Isolation, Einsamkeit, haben auch viele geschrieben und dann vor allem eben auch jetzt auf die aktuelle Situation bezogen. Hm. Fühlt euch alle gedrückt. Ihr müsst euch nicht einsam fühlen. Wir sind für euch da. So, das hat jetzt geholfen, denke ich auch. Oder?
Ja, ich hoffe doch.
Ich denke. Dann schrieb jemand, Menschenmenge, die einen auslacht. Auch das kann ich nachvollziehen. Das ist ja wahrscheinlich, geht vermutlich in so eine ähnliche Richtung wie die Angst bei Neville. So, ja. Auch eher so eine Versagensangst oder so. Höhe, Grabstein mit dem Namen der Kinder. Das ist ja, ja, geht ja auch in meine Richtung, sage ich mal. Ja, kann ich alles sehr gut verstehen. Oh, und ganz schlimm fand ich auch, während der OP aufwachen und einen offenen Bauch haben.
Ja, das ist Horror, ja.
Oh, ja, also, aber viele Dinge kommen häufig vor. Ich glaube, es war eigentlich keine oder die wenigsten Ängste so ganz alleine. Das ist vielleicht irgendwie auch schön zu wissen, dass viele Dinge einfach irgendwie auch normal sind. Hm. Ja, also sehr deprimierend.
Ja, vor allem, dass man ja nicht alleine damit ist. Mhm. Ne? Also, dass man wahrscheinlich, wenn man da öfters auch mit Leuten im persönlichen Umfeld drüber redet, dass man dann auch merkt, dass da auch ganz normal ist, irgendwelche Ängste zu haben und dass es dann auch vielleicht gut tut, mal darüber zu reden, dass man sich da austauschen kann, vor allem wenn man eine Vertrauensbasis hat, wo das dann natürlich dann auch nochmal besser klappt.
Ja, ja, das denke ich auch. So, jetzt kommen wir zu den anderen Fragen, die noch so reingekommen sind. Sind jetzt noch drei Stück. Bryce Venner hat geschrieben, hattet ihr auch so ein Fach, das erst langweilig war und durch einen anderen Lehrer genial wurde? Ja.
Nee.
Nee? Ich habe das in Steuerlehre mal gehabt. Das hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Ja. Aber.
Ja, hey.
Steuern ist ganz spannend. Nee, das war dann echt in Ordnung. Aber so wie bei Lupin hatte ich das jetzt noch nicht. Dass das so ein krasser Aufstieg dann war. Mhm. Dann hat uns die liebe Eifelmutti gefragt, hättet ihr auch wie Hermine Neville geholfen und was haltet ihr von Snapes Reaktion darauf?
Ja, klar, oder?
Ja.
Also, und zu Snapes Reaktion haben wir ja auch schon uns geäußert, dass das jetzt nicht das beste Verhalten war.
Ja, genau so haben wir das auch ausgedrückt. Es war jetzt nicht das beste Verhalten. Und dann fragt Lena, was denkt ihr, welche Gestalt hat der Irrwicht wirklich? Und ich stelle mir den irgendwie vor, wie
ich
glaub, so ein...
Ist so ein ich würde mir den relativ unspektakulär vorstellen. So ein Wurm oder so.
Mhm. Ich hätte eher an sowas Körperloses gedacht. Irgendwie Rauch oder sowas, aber...
Das könnte auch sein, ja.
Ich kann es nicht sagen. Vielleicht muss ich das nochmal recherchieren, falls es da irgendwas gibt.
Vielleicht auch so eine kleine Maus, weißt du? Dass die
sich verstecken
kann. Eine ganz,
ganz
kleine Maus, so was ganz Unscheinbares. Und dann möchte es sich dann groß fühlen. Und dann zack, zack, zack.
Und dann
nimmt es halt die Angst ein, damit es sich wieder für wichtig oder für dann da irgendwie Energie rauszuziehen.
Das kann sein. Ja, aber ich werde nochmal nachlesen, ob es da eine Lösung gibt. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. So, kommen wir jetzt zu Top und Flop. Meinst du, wir haben dieselben oder hast du
ja,
mit Absicht ungewöhnliche genommen?
Ja, ich glaube, das kann man jetzt
genommen?
Hier easy machen. Lupin und Snape.
Ja, ja, ja.
Natürlich, ja. Also das liegt auf der Hand. Ich glaube, jede andere Wahl wäre nicht richtig gewesen.
Nee. Also, wenn die zwei Charaktere nicht im Buch gewesen wären, dann wäre mein Top Neville gewesen und mein Flop Malfoy, aber es ist halt...
Mein Top wäre Draco gewesen, dann.
weil er das so gut gemacht
hat. Weil er macht schon gut. Das muss man dann schon auch anerkennend sagen.
Ja, ja.
Und vielleicht also, als Flop so ein bisschen Harry. So einfach aus Gewohnheit.
Einfach so, stimmt, ja, ja. Jetzt gibt es dann noch, oh mein Gott, wir haben so viel abzuarbeiten. Die letzte, ich nenne es mal Kategorie, der Ausblick auf das nächste Kapitel. Das da heißt, die Flucht der fetten Dame. Was passiert?
Die fette Dame ist doch das Bild vor dem Haus von Gryffindor.
Ja.
Dann wird die wohl nicht mehr aufzufinden sein und die Kinder kommen nicht mehr in ihren Gemeinschaftsraum.
Meinst du, die flieht, also?
Ja, aber sie wird ausradiert.
Ach so. Ja, das ist der gesamte Inhalt. Wir können dann eigentlich zum übernächsten Kapitel springen. Ja,
dann
ist sehr gut.
Sehen wir uns nächste Woche mit dem übernächsten Kapitel wieder.
Genau.
Wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche. Hoffen, ihr hattet viel Spaß mit unserem Podcast, obwohl es dann zwischenzeitlich ein bisschen ernster wurde. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut alle zusammen durchgestanden und können dann getrost auf die nächste Woche gucken.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
Genau.
Bis nächste Woche.